Normalerweise predige ich sehr gern. Manchmal fällt es aber auch einem Pastor sehr schwer. So war das vorige Woche. Und dann schaut man in die Bibel, welchen Text kannst du nehmen? Den Text kannst du nicht nehmen, den Text kannst du nicht nehmen. Und stellt auf einmal fest, die Bibel ist zu dünn. Du findest keinen Text mehr. Und dann gibt es immer noch so einen Trick, den ein Pastor hat. Dann schaut er in das Losungsbuch und schaut, was ist da für ein Text angegeben für diesen Sonntag. So habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich ihn gelesen und dann habe ich einen Schreck gekriegt. Aber habe dann gesagt, okay, ich stelle mich diesem Text. Und die Predigt vom letzten Sonntag, die möchte ich auch hier halten. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr dagegen in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das Bildwort ist klar und muss nicht unbedingt übersetzt werden, so denke ich. In der Mitte steht eins der bekannten Worte Jesu, dieser Ich-Bin-Worte. Es ist klar, es ist direkt und es ist herausfordernd. Wie heißt es hier in Vers 5? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist absolut. Das ist anmaßend und auch ein Stück weit provozierend. So ein typischer Jesus-Satz, wie es viele im Neuen Testament gibt. Mit einem hohen Anspruch und mit einem großartigen Zuspruch, sprich Verheißung. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Stimmen wir alle zu, oder? Wenn wir Christen sind, leben wir auch so? Nach diesem Wort? Tun wir nicht sehr viel ohne Jesus? Ohne ihn zu bitten, ohne ihn um seinen Rat zu fragen, ohne sein Wort als den absoluten Maßstab für unser Handeln zu brauchen? Wie wäre das, wenn wir wirklich mit ihm lebten? Mit ihm aufstehen und mit ihm schlafen gehen? Mit ihm arbeiten, mit ihm Sport treiben, mit ihm unsere Ehe führen und mit ihm Familie leben? Wie wäre das, mit ihm durch die dunklen Täler zu gehen? Durch die Herausforderungen. Wie wäre das, mit ihm zu weinen und mit ihm Schmerz auszuhalten und Leid durchzustehen? Eben mit ihm und nicht ohne ihn. Denn er ist doch der hohe Priester, der mit uns Mitleiden haben kann, so heißt es einmal im Hebräer 4, 12. Und der auch gerade dann ist, zu der Zeit, wo uns Hilfe Not ist, wo sie nötig ist. Er kann mitleiden mit uns. Was wäre anders, wenn Jesus mit uns wäre, wenn er dabei wäre? Vielleicht das, dass ich selbst in den schlimmsten und schwierigsten Augenblicken des Lebens nie allein bin. Dass mich einer kennt, besser kennt, als ich mich jeder selbst kenne. Und der weiß, wie es mir geht, wie es in mir aussieht, in meinen Gedanken, der meine Motive, meine letzten Ziele kennt, der mich auch da versteht, wo mich Menschen vielleicht missverstehen. Und wo ich merke, ich kann zu Menschen etwas nicht transportieren, sie können das nicht aufgreifen und können das vielleicht nicht akzeptieren. Auch da ist er da, auch in den Träumen und Sehnsüchten. Die Frage ist, ist das etwas, was mich erfreut oder was mir Angst macht, wenn er da ist und wenn er mit dabei sein will. Das kommt ganz darauf an, ob ich das glaube, was hier in diesem Wort auch steht, in Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und das erinnert natürlich Bibelkundige sofort an Johannes Kapitel 13 und an die berühmte Fußwaschung, wo Jesus das dem Petrus sagt, ihr seid schon rein, ihr seid schon rein, aber ihr bekommt immer wieder im täglichen Leben schmutzige Füße. Und deshalb braucht ihr diese Fußwaschung von mir. Ihr seid schon rein, und gerne füge ich hinzu, er liebt mich so und deshalb kann er mich niemals bloßstellen. Und deshalb wird er auch sein Wissen, sein allmächtiges Wissen, was er hat, nie gegen mich ausnutzen. Da kann ich mir bei Menschen nie sicher sein. Wenn es darauf ankommt, können sie mich ins Messer laufen lassen. Bei einem kann ich sicher sein, dass er sein Wissen nie gegen mich einsetzt. Das ist er. Doch treibt ihn diese Liebe an, mit mir in Kontakt zu kommen, tieferen Kontakt zu kommen. Das ist ja die Sehnsucht Gottes, bei seinen Menschenkindern zu sein. Bei seinen Menschenkindern zu sein. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Das ist ein Versprechen. Frucht tragen. Frucht heißt Vermehrung gleichen Lebens. Das ist das große Ziel, was Gott hat, was Gott durch uns verwirklicht haben möchte. Und er stellt alles zur Verfügung, damit es in unserem Leben zur Frucht kommt. Wir sind an der Rebe und von der Rebe fließt alles. Wir sind die Reben und er ist der Weinstock. Von dem Weinstock fließt alles in die Reben hinein, alles, was zum Fruchttragen nötig ist. Das ist unsere Bestimmung. Nicht nur gut über die Runden kommen, nicht nur irgendwie groß rauskommen und so weiter, sondern unsere Bestimmung, und das ist etwas, was ein Christ erkannt hat. Ich bin nicht mehr um meiner selbst willen da und spaziere nicht über den Globus allein deshalb, dass ich hier und da viel raushole, sondern Gott hat mich erwählt, dass ich jetzt hingehe und Frucht trage, dass durch mich kleinen, fehlerhaften Menschen, dass da Frucht bringt, dass da Leben herauskommt. Dort, wo ich lebe, in der Familie, am Arbeitsplatz, da möchte er nicht christliche Blätter haben, sondern Frucht, dass durch mich Leben entsteht. Das hat mich neu fasziniert, durch mich kleinen Menschen Leben entstehen. Gott möchte nicht, dass wir ein fruchtloses, ein nutzloses Leben führen, sondern ein Leben, das erfüllt ist von den guten Gaben und Möglichkeiten, die er schenken will. Und Jesus lädt uns dazu ein, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Da sagt Jesus nicht, wer bei mir bleibt, wer in meiner Nähe ist oder wer mir sonntags einen Besuch abstattet oder vieles. Wer in mir bleibt. Es geht Jesus also um mehr. Er in uns und wir in ihm. Geht das überhaupt? Das können wir kaum denken. Vielleicht ein Beispiel, ein schwaches Bild zur Veranschaulichung. Wir treten hier in diesen Raum. Wir treten in diesen Raum und wir setzen uns und schauen uns genau um und wir verinnerlichen alles. Wir verinnerlichen alles mit geschlossenen Augen. Lassen diesen Raum und was hierin ist, auf uns wirken. Und was wir intensiv gesehen haben, dann stellen sich Bilder in diesem Raum vor unserem inneren Auge ein. Obwohl wir die Augen geschlossen haben, ist etwas von diesem Gottesdienstraum in uns drin, weil wir etwas in uns aufgenommen haben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Und darauf hofft Jesus hier in diesen Abschiedsreden, wo er sich ja von den Jüngern verabschiedet. Das ist genau die Mitte hier, Kapitel 15. Dass er den Raum in unserem Herzen einnimmt. Gewiss ist es dazu auch nötig, dass wir äußerlich in dem Raum seiner guten Herrschaft bleiben, damit er innerlich in uns wirken kann, denn außen und innen sind immer aufeinander bezogen. So wie die Rebe nur die Nährstoffe und das Wasser aus dem Boden bekommt, wenn sie am Weinstock bleibt. Habt ihr bei diesem Text mal aufgepasst, welches das wichtigste Wort ist? Am meisten betont? Da steht 7-mal das Wort bleiben. 7-mal das Wort bleiben. Und in den nächsten Versen noch 4-mal. 11-mal aufs Bleiben. Nicht nur auf irgendwie einen Anfang mit Christus. Das ist ganz wichtig. Aber dann kommt es auf das Bleiben an. Auf das Bleiben. Die Rebe muss am Weinstock bleiben. Wird sie abgeschnitten oder bricht sie ab, wodurch auch immer, dann wird sie immer vertrocknen. Und deshalb sind wir gefragt, wollen wir diese Gemeinschaft mit ihm? Wollen wir dieses Bleiben mit ihm überhaupt? Wollen wir es zulassen, dass Jesus in uns sein darf? Mit seinem Wort. Dass wir im Gespräch mit ihm bleiben. Dass wir in seinem Abendmahl bleiben, dass uns das heilig wird. Und das ist eine ganz zentrale Frage des christlichen Glaubens. Wollen wir seine Nähe, wollen wir seine Gemeinschaft oder wollen wir nur religiös bleiben und Gott etwas geben? Etwas geben ist ja schon viel. Da ragt man ja schon heraus aus der großen Masse unseres Volkes, wenn man Gott ernst nimmt und Gott etwas gibt. Ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Zeit, irgendwelche frommen Rituale. Ich frage anders, damit der Unterschied vielleicht klarer wird. Was ist, wenn wir mit allem Frommen und mit dem Christsein eigentlich gar nicht Gott meinen? Eigentlich gar nicht Gott meinen, sondern uns geht es nur um seinen Vorratsschrank. Uns geht es nur um seine Gaben. Wie beim Kellner. Eigentlich ist der Kellner egal, ob der schwarze Haare hat oder grüne oder was weiß ich. Hauptsache die Pizza schmeckt. Die will ich haben, nicht den Kellner. Der ist austauschbar. Überprüfen wir doch einmal, lieben wir Gott um seiner selbst willen, eben weil er Gott ist. Weil er Gott ist. Oder weil wir hoffen, dass er uns beschenkt. Muss man immer wieder mal drüber nachdenken. Den Eltern will ich das mal sagen, könnte ja sein, wenn man mal so um Weihnachten herum die Probe macht und würde ein kleines Kind fragen, du, was ist dir eigentlich lieber, dass du einen ganz tollen Roller kriegst oder dass der Papa mehr Zeit für dich hat und bei dir ist. Ihr lieben jungen Eltern, nehmt es dem Kind nicht ganz so übel, wenn es den Roller wählt. Oder irgendetwas. Ich glaube, da muss man sehen, es erfordert schon Reife. Es erfordert Reife, die Gegenwart des anderen, des Liebenden, höher einzuschätzen als seine Gaben. Wie ist das bei uns? Ist es uns wichtig, mit Gott oder in Gott zu leben und in seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe? Und da denkt jeder von uns an diesen Vater im Gleichnis der verlorenen Söhne, was er für eine Sehnsucht hat, seinen verloren gegangenen Sohn wieder ganz nah in sein Herz zu drücken. Das hat den Vater nie verlassen. Und das war die große Freude. Die Nähe Gottes, oder geht es uns um die Geschenke Gottes, um seinen Segen, seine Hilfe, weil wir uns vielleicht versichern wollen, auch gegen die schlimmen Fälle, die ja auch uns betreffen können, Krankheit und Leid. Und wenn wir einmal auf dem Prüfstand stehen, wenn Krankheit und Leid an uns herankommen oder Dinge passieren, die uns ganz und gar nicht gefallen, ist uns Gott dann etwas schuldig? Haben wir manchmal den Gedanken, Gott stünde gegenüber uns in der Schuld? Bekommt er unseren Zorn und Ärger zu spüren, hier und da, oder manchmal unsere innere Kündigung, das heißt, ich kann immer noch im Gottesdienst sitzen. Aber innerlich habe ich ihm gekündigt. Fühle ich mich ungerecht von ihm behandelt, weil dieses und jenes nicht so läuft, wie ich das in den kühnsten Träumen erträumt habe? Gott, du bist ungerecht gegen mich. Ich habe dir so manches von mir gegeben und habe die Hoffnung gehabt, das läuft so. liebe Freunde, dann müssen wir im Glauben zurücksteigen. Zurücksteigen. Und müssen korrigiert werden oder uns korrigieren lassen. Das religiöse Denken über Gott besteht darin, dass Menschen sagen, ich glaube an dich, ich halte deine Gebote und mache, was du verlangst, oder was ich meine, was du verlangst, und dafür bekomme ich, was ich möchte. Ein gutes, schönes, friedvolles Leben und was weiß ich. Gott, du sorgst dafür, dass es bei mir klappt, in der Ehe und Familie, im Beruf, dass die Kinder wenigstens halbwegs die Spur halten und sich entwickeln, dass ich nicht arbeitslos werde und keine Krankheiten bekomme und ja, das Häuschen bauen kann und vieles andere mehr. Liebe Freunde, das ist ein Versicherungsdenken. Das ist ein frommes Versicherungsdenken, eine religiöse Versicherung. Ich gebe dir die Leistung und Gott versichert mich und sichert mir ein schönes Leben. Denken und Leben aus der Mitte des Evangeliums ist etwas anderes. Gott, ich schenke dir mein Leben. Das, was ich von dir erkannt habe im Evangelium, das ist für mich so großartig, so bestaunenswert. Und das hat Kopf und Herz zu dir gezogen. Und weil du so bist, wie du bist, möchte ich vor allem und durch alles hindurch nur eins, dich, dass du mir gut bist und dass ich in deiner Nähe leben kann. Ich möchte dich, nicht nur deine Gaben, ich möchte deine Nähe, egal was ich dafür bekomme, egal wie es um mich steht. Liebe Freunde, was ist, wenn Gott anders handelt oder anderes zulässt, als wir uns das wünschen? Wenn wir vielleicht in der Ehe schwer zu kämpfen haben oder sie auf eine Sandbank aufläuft. Wenn die Kinder aus dem Ruder laufen, und das können auch Christen erleben. Oder wenn der berufliche Weg bei uns nicht steil nach oben führt. Und wenn der Gesundheitszustand trotz Beten sich verschlechtert, das gibt's. Was dann? Ein amerikanischer Psychologe, glaube ich, Krepp, der schreibt in dem Buch Gott mehr lieben als seine Gaben. Lieben wir Gott noch, wenn er einsteigt in unsere Einsamkeit, aber dann nicht die Tür öffnet, wie wir es gerne hätten, um uns zum Spielen zu entlassen, sondern sich stattdessen auf den Boden hockt und sagt, komm, setz dich zu mir. Vielleicht ist es Gott ja wichtiger, dass er zu mir kommt und ich einfach bei ihm bleibe und höre, was er zu sagen hat. Es ist ihm wichtiger, dass ich Gemeinschaft mit ihm lebe, als dass er mich zum Spielen mit meinen Freunden in die Welt rausschickt. Ich sehe das nicht immer so wie Gott, sondern bete, wenn du mich lieb hast, Gott, dann hol mich hier raus. Oder Gott, ich tue alles, was du willst. Aber mach du jetzt, was ich will. Kann es sein, dass unsere Gebete oft so aussehen? Kann es sein? Ich fand ein Wort von Hans-Joachim Eckstein, ehemaliger Professor in Heidelberg, ist jetzt in Tübingen. Und er hat den Satz gesagt, an dem habe ich lange, ja, der hat mich begeistert sofort beim ersten Augenblick, als ich ihn zusammen mit meiner Frau gelesen habe und seitdem begleitet er mich. An Jesus Christus zu glauben bedeutet nicht unbedingt, in jeder Hinsicht glücklich zu sein, sondern in Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger ist als das eigene Glück. Darf ich es nochmal sagen? An Jesus Christus zu glauben, bedeutet nicht unbedingt, in jeder Hinsicht glücklich zu sein und dass alles gelingt, was ich mir erträume und so weiter und so weiter, sondern in Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger ist als das Glück. Ich möchte dich mal fragen, ob du so Christus gefunden hast und ob du so von dir sagen kannst, Christus, du bist das größte Glück meines Lebens. Das größte Glück meines Lebens. Und ich habe in dir etwas, das ist mir wertvoller als alles andere, was ich mir sonst noch erträume. Dann bist du gut unterwegs. Dann bist du gut unterwegs, wenn du das sagen kannst. In Christus das größte Glück. In dir ist mir das Geheimnis Gottes so nahe gegangen. Und ich kann mich nicht satt sehen an dir. und ich sehe in dir immer wieder neue Facetten, die mich zutiefst berühren und sagen, Mai, bin ich der glücklichste Mensch, dass ich dich finden durfte. Christus, das größte Glück, das ist's. Und wir ahnen, wenn das bei mir zu Hause ist und wenn ich das glaube und wenn das das Fundament meines Lebens wird, dann mag vieles schiefgehen und so weiter. Dann habe ich etwas Unverlierbares. Die Freude an diesem Herrn ist dann meine Stärke. Und die trägt durch alle Täler, durch alle nicht erfüllten Wünsche. Christus, du überragst alles. Alles. Müssen wir nicht hier an dieser Stelle immer mal wieder neu nachdenken, ob wir da noch zu stehen oder ob sich da vielleicht etwas verschoben hat? Müssen wir vielleicht nicht sogar von diesem Text her noch etwas mehr umdenken? Da ist ja der Winzer, der in seinem Weinberg arbeitet. Ich wohne da fast im Weinberg. Also nicht, dass ich den ganzen Tag da nasche, dann, wenn die Erntezeit kommt. Aber das finde ich ganz großartig, jetzt durch die Weinberge zu gehen und den Leuten bei der Arbeit zuzugucken. Ist auch mal schön, wenn andere arbeiten, man tut nichts. Also liebe ich auch schon mal, so ist es nicht. Aber wie die sich dann quälen in diesem Weinberg dort, an diesem Schrägen da und so weiter. Und wie die Pflanzen gedüngt werden und wie die Reben angeschaut werden, ob sie gut sind. Und wie die wilden Triebe dann abgeschnitten werden, ja manchmal schmerzhafte Einschnitte an den Reben vorgenommen werden. Da heißt es hier in Vers 2, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die wird er wegschneiden. Und die anderen, die Frucht bringen, die wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringen. Wegnehmen, reinigen, schneiden. Wenn der Winzer das tut und er schneidet die Reben ab, wie nennt man das? Ich glaube, ich habe noch die größte Nähe als Pastor zu diesen Weinbergen als ihr, glaube ich, hier, oder? Abschneiden, Ausschnitt, und wie nennt man das dann? Was passiert da mit der Rebe? Was sagt man dann? Ja, die Rebe blutet. Schon mal gesehen? Wenn der Winzer die Rebe abschneidet, dann fängt die an zu bluten. Da kommt Saft, Lebensrast raus. Die blutet. Und nach der Predigt hat mir einer gesagt, die blutet nicht nur 5 Minuten, wie bei mir vielleicht, wenn ich mir den Finger geschnitten habe. Die Rebe blutet viel länger. Merkt ihr? Das ist ein schmerzhafter Prozess eigentlich. Der Winzer schneidet, er beschneidet die Reben. Und es kann sehr schmerzhaft sein. Die Rebe blutet. Bei uns deuten wir sehr schnell das Schmerzhafte und Leidvolle unseres Lebens eher als Strafe und Prüfung. Da sind wir ganz schnell. Strafe und Prüfung. Oder wir reden von Anfechtung und Versuchung. Wir möchten wachsen als Christen. Wir möchten mehr Frucht bringen, glaube ich, oder? Mehr Frucht bringen. Aber bitteschön, lieber Herr, nur durch das Schöne möchten wir mehr Frucht bringen. Du kannst uns veredeln. Nur durch das Schöne, durch Erfolg, durch Leichtes, nicht Schmerzhaftes. Von Gottes Pädagogik oder notwendigen Veredelungsmaßnahmen reden wir nicht. Wen der Herr lieb hat, den erzieht er, Hebräer 12. Frage, was ist aber, wenn der Gärtner meines Lebens mich auch persönlich vielleicht einmal schmerzhaft beschneidet mit dem Ziel, dass ich kultiviert werde und mehr Frucht bringe, dass der Vater mehr verherrlicht wird. Darf ich es nochmal sagen? Was ist, wenn der Herr mich nicht nur mit dem Schönen, mit dem Leichten und mit Erfolg weiterbringen will? Das auch, das sollen wir als ein ganz großes Dankeschön immer wieder von ihm nehmen. Auch das wird uns weiterbringen. Aber was ist, wenn der Gärtner meines Lebens mich auch einmal schmerzhaft beschneidet? Dass es weh tut mit dem Ziel, um mich weiterzubringen. Dass ich vorwärts komme. Wenn er Dinge in meinem Leben vielleicht zulässt, die ich gar nicht gerne habe. und manches andere mehr. Und dann will ich es auch von da aus wagen, was ist, wenn der Gärtner der Gemeinde, der vieles nicht will und gewollt hat, was geschieht, was unbegreiflich ist, was zutiefst schmerzhaft ist, was uns innerlich fast zerreißt, dass daraus Frucht, mehr Frucht wird, dem Vater mehr Ehre erwachse. Trauen wir ihm das zu, dass er auch das noch, was niemand will und niemand gewollt hat, dass wir eigentlich alle ablehnen, auch von ihm noch fruchtbar gemacht werden kann, zur Frucht gemacht werden kann, zu einer Veredelungsmaßnahme führt, aus der Gutes entsteht für alle Beteiligten. Der Gärtner meines Lebens, der an mir arbeitet, und ich hoffe, wir merken das, dass der Gärtner mit uns unterwegs ist und der Gärtner auch der Gemeinde, der an uns arbeitet, der uns als Gemeinde veredeln will und vorwärts bringen will, nicht nur durch viele Bekehrungen, nicht nur durch herrliche Gemeindehäuser und vieles andere mehr, das auch, und das wünschen wir uns, sondern auch dort vielleicht durch das Schwere und manchmal unverständlich Bleibende hindurch. Und alles mit dem einen Ziel, damit Gott, der Vater, der Weinbergbesitzer und Eigentümer geehrt wird, damit Christus sichtbarer wird durch unser Leben, damit wir erhörlicher und vollmächtiger beten lernen und segensreicher für andere Menschen verwenden können. Deshalb dieses Bleibet in mir. An Jesus Christus zu glauben, bedeutet nicht unbedingt in jeder Hinsicht glücklich zu sein, sondern in Christus etwas zu finden, was einem wichtiger ist als das eigene Glück. Was ich uns wünsche, ist, dass wir nach Hause gehen und sagen, Herr, ich habe mit dir das Große losgezogen. Du bist das höchste Glück meines Lebens. Ich möchte in dir bleiben. Und ich möchte auch, dass du mit mir vorangehst. Herr, und wo du mich auch beschneiden willst, da will ich auch Stille halten, damit du mehr verherrlicht wirst. Gott segne sein Wort an uns. Amen.